Apostelgeschichte, Kapitel 21. Aus der Perspektive des Evangeliums aus Wasser und Geist betrachtet. Apostelgeschichte, Kapitel 21. Ist kein Kapitel, das die persönliche Hartnäckigkeit des Paulus oder eine Fehleinschätzung der Situation festhält. Dieses Kapitel zeigt, wie das bereits vollendete Evangelium aus Wasser und Geist, das über die Logik des menschlichen Schutzes hinausgeht, den Zeugen an den unvermeidlichen Ort des Zeugnisses drängt. Die Ereignisse dieses Kapitels beweisen uns, warum ein Mensch, der das Evangelium besitzt, durch das das Problem der Sünde bereits gelöst ist, selbst angesichts von Lebensgefahr nicht umkehrt. Apostelgeschichte, Kapitel 21, Verse 1 bis 6, Aufbruch und Abschied, über die reife Gemeinschaft, die Menschen nicht für die Mission in Besitz nimmt. Als es aber geschah, dass wir abfuhren, nachdem wir uns von ihnen losgerissen hatten, kamen wir geraden Laufs nach Kos, des folgenden Tages aber nach Rhodus und von da nach Patara. Und als wir ein Schiff fanden, das nach Phönizien übersetzte, stiegen wir ein und fuhren ab. Als wir aber Zyperns ansichtig wurden und es links liegen ließen, segelten wir nach Syrien und legten zu Tyrus an, denn daselbst hatte das Schiff die Ladung abzuliefern. Und als wir die Jünger gefunden hatten, blieben wir daselbst 7 Tage. Diese sagten dem Paulus durch den Geist, er möge nicht nach Jerusalem hinaufgehen. Als es aber geschah, dass wir die Tage vollendet hatten, zogen wir fort und reisten weiter, und sie alle geleiteten uns mit Weibern und Kindern bis außerhalb der Stadt, und wir knieten am Ufer nieder und beteten. Und als wir voneinander Abschied genommen hatten, stiegen wir in das Schiff, jene aber kehrten heim. Die Begleiter des Paulus finden die Jünger und bleiben 7 Tage in Tyrus. Als sie aufbrechen, geleiten sie alle sie mit Weibern und Kindern bis außerhalb der Stadt, und wir knieten am Ufer nieder und beteten. Diese Szene ist kein bloßer emotionaler Abschied, sondern zeigt das Bild einer reifen Gemeinschaft, die weiß, dass das Zentrum der Errettung nicht im Menschen, sondern im Evangelium liegt. Das Evangelium aus Wasser und Geist bringt eine tiefe Liebe unter den Heiligen hervor, gewährt aber gleichzeitig die Freiheit, die jedem Einzelnen gegebene Mission zu respektieren und einander ausschließlich auf den Weg des Herrn zu senden, ohne zu versuchen, sich gegenseitig in Besitz zu nehmen. Apostelgeschichte, Kapitel 21, Verse 7 bis 11, die Prophetie des Agabus, über die Vorbereitung auf das Zeugnis, keine Warnung, um den Weg zu versperren. Als wir aber die Fahrt vollbracht hatten, gelangten wir von Tyrus nach Ptolemais, und wir begrüßten die Brüder und blieben einen Tag bei ihnen. Des folgenden Tages aber zogen wir aus und kamen nach Caesarea, und wir gingen in das Haus des Philippus, des Evangelisten, der einer von den 7 war, und blieben bei ihm. Dieser aber hatte 4 Töchter, Jungfrauen, welche weissagten. Als wir aber mehrere Tage blieben, kam ein gewisser Prophet mit Namen Agabus von Judäa herab. Und er kam zu uns und nahm den Gürtel des Paulus und band sich die Hände und die Füße und sprach, dies sagt der Heilige Geist, den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem also binden und in die Hände der Nationen überliefern. Bei der Ankunft in Caesarea nimmt der Prophet Agabus den Gürtel des Paulus, bindet sich die eigenen Hände und Füße und weissagt mit den Worten, dies sagt der Heilige Geist, den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem also binden und in die Hände der Nationen überliefern. Diese Prophetie war kein Befehl Gottes, um den Weg des Paulus zu versperren, sondern Gottes Methode, im Voraus zu informieren, ohne die Realität der kommenden Drangsale zu verbergen. Der Heilige Geist versuchte nicht, Paulus zu schützen, indem er ihn von der Gefahr isolierte, sondern bereitete vielmehr die Bühne des Zeugnisses vor, das durch diese Drangsal vollbracht werden sollte. Apostelgeschichte, Kapitel 21, Verse 12 bis 14, die Antwort des Paulus über die Gewissheit der Errettung, die die Bedrohung durch den Tod überwältigt. Als wir aber dies hörten, baten sowohl wir als auch die daselbst Wohnenden, dass er nicht nach Jerusalem hinaufgehen möchte. Paulus aber antwortete: Was machet ihr, dass ihr weinet und mir das Herz brechet? Denn ich bin bereit, nicht allein gebunden zu werden, sondern auch in Jerusalem für den Namen des Herrn Jesus zu sterben. Als er sich aber nicht überreden ließ, schwiegen wir und sprachen: Der Wille des Herrn geschehe. Als die Menschen, die die Prophetie hörten, weinten und Paulus anflehten, nicht nach Jerusalem hinaufzugehen, antwortet Paulus: Was machet ihr, dass ihr weinet und mir das Herz brechet? Denn ich bin bereit, nicht allein gebunden zu werden, sondern auch in Jerusalem für den Namen des Herrn Jesus zu sterben. Dies ist keine heldenhafte Entscheidung oder Todessehnsucht, sondern ein Bekenntnis, das aus der Überzeugung hervorgeht, dass die Macht von Sünde und Tod durch die Taufe, die Jesus von Johannes empfing, und das Kreuz bereits gebrochen ist. Für denjenigen, der das Evangelium aus Wasser und Geist besitzt, ist der Tod kein Grund zur Furcht mehr, sondern wird zum stärksten Hintergrund, um die vollendete Errettung zu bezeugen. Apostelgeschichte, Kapitel 21, Verse 15 bis 26. Der Vorschlag der Gemeinde in Jerusalem über die kulturelle Rücksichtnahme, um das Wesen des Evangeliums aus Wasser und Geist zu bewahren. Nach diesen Tagen aber machten wir unsere Sachen bereit und gingen hinauf nach Jerusalem. Es gingen aber auch einige von den Jüngern aus Caesarea mit uns und brachten einen gewissen Mnason mit, einen Zyprier, einen alten Jünger, bei dem wir herbergen sollten. Als wir aber zu Jerusalem angekommen waren, nahmen uns die Brüder freudig auf. Des folgenden Tages aber ging Paulus mit uns zu Jakobus, und alle Ältesten kamen dahin. Und als er sie begrüßt hatte, erzählte er eines nach dem anderen, was Gott unter den Nationen durch seinen Dienst getan hatte. Sie aber, als sie es gehört hatten, verherrlichten Gott und sprachen zu ihm: Du siehst, Bruder, wie viele Tausende der Juden es gibt, welche glauben, und alle sind Eiferer für das Gesetz. Es ist ihnen aber über dich berichtet worden, dass du alle Juden, die unter den Nationen sind, Abfall von Moses lehrest und sagest, sie sollen die Kinder nicht beschneiden, noch nach den Gebräuchen wandeln. Was ist es nun? Jedenfalls muss eine Menge zusammenkommen, denn sie werden hören, dass du gekommen bist. Tue nun dieses, was wir dir sagen. Wir haben vier Männer, die ein Gelübde auf sich haben. Diese nimm zu dir und reinige dich mit ihnen und trage die Kosten für sie, damit sie das Haupt scheren lassen, und alle werden erkennen, dass nichts an dem ist, was ihnen über dich berichtet worden, sondern dass du selbst auch in der Beobachtung des Gesetzes wandelst. Was aber die Gläubigen aus den Nationen betrifft, so haben wir geschrieben und verfügt, dass sie nichts dergleichen halten sollten, als nur, dass sie sich sowohl vor dem Götzenopfer als auch vor Blut und Ersticktem und Hurerei bewahrten. Dann nahm Paulus die Männer zu sich, und nachdem er sich des folgenden Tages gereinigt hatte, ging er mit ihnen in den Tempel und kündigte die Erfüllung der Tage der Reinigung an, bis für einen jeden aus ihnen das Opfer dargebracht war. Dem in Jerusalem angekommenen Paulus schlagen Jakobus und die Ältesten vor, das Reinigungsritual durchzuführen, um das Missverständnis der Juden auszuräumen. Paulus nimmt diesen Vorschlag an, nahm Paulus die Männer zu sich, und nachdem er sich des folgenden Tages gereinigt hatte, ging er mit ihnen in den Tempel und kündigte die Erfüllung der Tage der Reinigung an, bis für einen jeden aus ihnen das Opfer dargebracht war. Diese Handlung fügte der Errettung keine Bedingung hinzu oder veränderte das Evangelium, sondern war eine kulturelle Rücksichtnahme für den Frieden mit der jüdischen Gemeinschaft. Sie zeigt, dass derjenige, der bereits Freiheit erlangt hat, sich nicht dadurch einschränken lässt, um des Evangeliums willen eine bestimmte Form anzunehmen. Apostelgeschichte, Kapitel 21, Verse 27 bis 30. Das Wesen des Aufruhrs über den unvermeidlichen Widerstand gegen das Evangelium, das das System des Gesetzes beendet. Als aber die sieben Tage beinahe vollendet waren, sahen ihn die Juden aus Asien im Tempel und brachten die ganze Volksmenge in Aufregung und legten die Hände an ihn und schrien: Männer von Israel, helfet! Dies ist der Mensch, der alle allenthalben lehrt wieder das Volk und das Gesetz und diese Städte. Und dazu hat er auch Griechen in den Tempel geführt und diese heilige Stätte verunreinigt. Denn sie hatten vorher den Trophimus, den Epheser, mit ihm in der Stadt gesehen, von welchem sie meinten, dass Paulus ihn in den Tempel geführt habe. Und die ganze Stadt kam in Bewegung, und es entstand ein Zusammenlauf des Volkes. Und sie ergriffen Paulus und schleppten ihn aus dem Tempel, und alsbald wurden die Türen geschlossen. Die Juden aus Asien sehen Paulus im Tempel, bringen die Volksmenge in Aufregung und ergreifen ihn. Sie verursachen einen Aufruhr und schreien: Dies ist der Mensch, der alle allenthalben lehrt wieder das Volk und das Gesetz und diese Städte. Obwohl diese Anschuldigung ein böswilliges Missverständnis war, offenbart sie gleichzeitig die genaue Wirkung, die das Evangelium aus Wasser und Geist hat. Das liegt daran, dass das Evangelium aus Wasser und Geist tatsächlich das Gesetz und das sich wiederholende Opfersystem, welche die menschliche Gerechtigkeit aufrichten, beendet und das Gesetz des Lebens etabliert. Apostelgeschichte, Kapitel 21, Verse 31 bis 36, das Eingreifen der römischen Armee, über das Zeugnis des Evangeliums, das in die öffentliche Ordnung geführt wird. Während sie ihn aber zu töten suchten, kam an den Obersten der Schar die Anzeige, dass ganz Jerusalem in Aufregung sei. Der nahm sofort Kriegsknechte und Hauptleute mit und lief zu ihnen hinab. Als sie aber den Obersten und die Kriegsknechte sahen, hörten sie auf, den Paulus zu schlagen. Dann näherte sich der Oberste, ergriff ihn und befahl, ihn mit zwei Ketten zu binden, und erkundigte sich, wer er denn sei und was er getan habe. Die einen aber riefen dieses, die anderen jenes in der Volksmenge. Da er aber wegen des Tumultes nichts Gewisses erfahren konnte, befahl er, ihn in das Lager zu führen. Als er aber an die Stufen kam, geschah es, dass er wegen der Gewalt des Volkes von den Kriegsknechten getragen wurde, denn die Menge des Volkes folgte und schrie: Hinweg mit ihm! Als die Menge versucht, Paulus zu töten, dringt das Gerücht, dass ganz Jerusalem in Aufregung sei, zum Obersten der Schar. Als er Kriegsknechte nimmt und hinabläuft, hört die Menge auf, Paulus zu schlagen. Der Oberste befiehlt, ihn mit zwei Ketten zu binden, und erkundigte sich, wer er denn sei und was er getan habe. Dieses Eingreifen war kein Zufall, sondern Gottes Vorsehung, um das Evangelium in die öffentliche Ordnung zu bringen. Denn das Evangelium ist keine illegale Ideologie, die im Verborgenen gepredigt wird, sondern eine öffentliche Wahrheit, die selbst vor den Gerichten und Mächten der Welt zuversichtlich verkündet werden muss. Apostelgeschichte, Kapitel 21, Verse 37 bis 40, Sprechen statt Schweigen, über die Haltung des Zeugen, der Gefahr in eine Gelegenheit verwandelt. Und als Paulus eben in das Lager hineingebracht werden sollte, spricht er zu dem Obersten: Ist es mir erlaubt, dir etwas zu sagen? Er aber sprach: Verstehst du Griechisch? Du bist also nicht der Ägypter, der vor diesen Tagen eine Empörung gemacht und die 4000 Mann Meuchelmörder in die Wüste hinausgeführt hat? Paulus aber sprach: Ich bin ein jüdischer Mann aus Tarsus, Bürger einer nicht unberühmten Stadt in Zilizien. Ich bitte dich aber, erlaube mir, zu dem Volke zu reden. Als er es aber erlaubt hatte, winkte Paulus, auf den Stufen stehend, dem Volke mit der Hand. Nachdem aber eine große Stille eingetreten war, redete er sie in hebräischer Mundart an und sprach: Als Paulus in das Lager hineingebracht werden soll, bittet er den Obersten, erlaube mir, zu dem Volke zu reden. Nachdem Paulus die Erlaubnis erhalten hat, steht er auf den Stufen, winkt der Menge mit der Hand und beginnt, nachdem eine große Stille eingetreten ist, in hebräischer Mundart zu reden. Er nutzte die Szene seiner Verhaftung, die ihn fesselte, nicht als Gelegenheit zur Flucht, sondern als Gelegenheit, das Evangelium erneut zu verkünden. Das Evangelium aus Wasser und Geist schreckt vor der Gefahr nicht zurück, sondern entfaltet vielmehr die Kraft, diese Krise in eine entscheidende Bühne zu verwandeln, um die gesamte Struktur des Evangeliums zu erklären. Zusammenfassend bezeugt Apostelgeschichte Kapitel 21, dass die Führung des Heiligen Geistes die Gefahr nicht beseitigt, sondern dieser Gefahr eine heilige Bedeutung verleiht. Wer glaubt, dass alle Sünden durch die Taufe Jesu bereits ein Ende gefunden haben, zieht das Zeugnis der Sicherheit vor, selbst angesichts der Bedrohung durch den Tod. Obwohl Paulus mit Ketten gebunden war, wurde das Evangelium aus Wasser und Geist, das er besaß, niemals gebunden. Dies ist die historische Methode, die Apostelgeschichte Kapitel 21 zeigt, bei der das Evangelium den Zeugen an den heißesten Brennpunkt der Welt führt. Eine Predigt von Paul C. Jong. Das Wort aus Apostelgeschichte, Kapitel 21, Verse 1 bis 40, ist ein Kapitel, das deutlich zeigt, in welchem Maße die Mission des Evangeliums Gehorsam von den Heiligen fordert. Wenn man diesen Text aus der Perspektive des von Pastor Paul C. Jong gepredigten Evangeliums aus Wasser und Geist liest, erscheinen die Schritte des Paulus nicht als persönliche Hartnäckigkeit oder tollkühnes Heldentum, sondern als ein feierliches Zeugnis dafür, wie ein Mensch, der die Realität der bereits vollendeten Errettung kennt, das Evangelium bis zum Ende verteidigt. In Tyrus sagten die Jünger dem Paulus durch den Geist, er möge nicht nach Jerusalem hinaufgehen, doch Paulus hielt auf seinem Weg nicht inne. Dies war kein Ungehorsam gegenüber der Führung des Heiligen Geistes, sondern die Entscheidung eines Missionsträgers, die vom Heiligen Geist vorhergesagte Drangsal um der Bezeugung des Evangeliums willen bereitwillig zu ertragen, weil Paulus von der Tatsache überzeugt war, dass dieses Evangelium, das Jesus Christus durch die Taufe, die er von Johannes am Jordan empfing, die Sünden der Welt auf sich nahm, am Kreuz das Gericht für diese Sünden empfing und der Heilige Geist dies bezeugt, kostbarer ist als sein eigenes Leben, zog er den Ort des Zeugnisses der Sicherheit vor. Als er in Caesarea ankam, kam ein Prophet namens Agabus herab, nahm den Gürtel des Paulus, band sich die eigenen Hände und Füße und weissagte mit den Worten, dass der Heilige Geist sage, die Juden in Jerusalem würden den Mann, dem dieser Gürtel gehört, auf diese Weise binden und in die Hände der Nationen überliefern. Die Begleiter und die Einheimischen, die diese Worte hörten, weinten und flehten Paulus an, nicht nach Jerusalem hinaufzugehen, aber Paulus antwortete, »Was machet ihr, dass ihr weinet und mir das Herz brechet? Denn ich bin bereit, nicht allein gebunden zu werden, sondern auch in Jerusalem für den Namen des Herrn Jesus zu sterben. Ein solches Bekenntnis ist keine bloße Zurschaustellung des Willens, sondern die Kühnheit, die nur ein Mensch zeigen kann, der durch das Evangelium aus Wasser und Geist bereits die ewige Freiheit vom Gesetz der Sünde und des Todes erlangt hat. Weil er die Gewissheit der Errettung besaß, die selbst der Tod nicht erschüttern konnte, ließ Paulus die Überredungsversuche menschlicher Liebe hinter sich und ging vorwärts, im Gebet, dass der Wille des Herrn geschehe. Paulus, der in Jerusalem ankam, traf Jakobus und alle Ältesten und berichtete im Detail von den Dingen, die Gott durch seinen Dienst unter den Nationen getan hatte. Weil sich jedoch unter den jüdischen Gläubigen das Missverständnis verbreitet hatte, Paulus lehre den Abfall von Mose und den Verzicht auf die Beschneidung, rieten die Ältesten Paulus, durch die Durchführung eines Reinigungsrituals zu zeigen, dass er das Gesetz respektiert. Paulus nahm diese Ermahnung an und führte die Reinigungszeremonie durch. Dies tat er nicht, weil er glaubte, das Gesetz sei eine Bedingung für die Errettung, sondern aus einer Rücksichtnahme, die auf der im Evangelium erlangten Freiheit basierte, um die Schwachen vor dem Straucheln zu bewahren, weil er besser als jeder andere wusste, dass die Errettung nicht durch menschliche Handlungen aufrechterhalten wird, sondern allein durch die Taufe und den Kreuzesdienst Jesu Christi bereits vollendet ist, gab er bereitwillig seine eigenen Rechte auf, solange das Wesen des Evangeliums dadurch nicht angetastet wurde. Der Frieden in Jerusalem hielt jedoch nicht lange an. Die Juden aus Asien sahen Paulus im Tempel, brachten die Volksmenge in Aufregung, ergriffen ihn und verursachten einen Aufruhr, indem sie schrien, »Männer von Israel, helfet! Dies ist der Mensch, der alle allenthalben lehrt wieder das Volk und das Gesetz und diese Städte, weil das Evangelium aus Wasser und Geist menschliche religiöse Anstrengungen oder Opfer zur Bedeckung von Sünden niederreißt und verkündet, dass die Sünde allein im Dienst Jesu Christi ewig beendet ist, kollidiert es unweigerlich mit dem bestehenden religiösen System. Als die ganze Stadt in Bewegung kam und das Volk zusammenlief, Paulus ergriff, ihn aus dem Tempel schleppte und versuchte, ihn zu töten, nahm der Oberste der Schar Kriegsknechte, lief hinab, band Paulus und ließ ihn in das Lager führen, wodurch sein Leben in der Vorsehung Gottes bewahrt wurde. Auf den Stufen, die in das Lager führten, bat Paulus den Obersten und erhielt die Gelegenheit, zu dem Volk zu reden. Als der Oberste es erlaubte, stand Paulus auf den Stufen, winkte dem Volk mit der Hand und begann, nachdem er für große Stille gesorgt hatte, in hebräischer Mundart zu sprechen. Obwohl er dem Tod gerade erst knapp entronnen war, war Paulus bereit, der Menge, die ihm schaden wollte, erneut das Evangelium zu bezeugen. Dies zeigt die Tatsache, dass Gott den Weg des Evangeliums manchmal durch die weltliche Ordnung und Umgebung öffnet und nicht durch Wunder. Das Auftreten des Paulus, selbst den Ort der Gefangenschaft in eine Kanzel des Evangeliums zu verwandeln, beweist, wie viel mutiger und souveräner ein vom Evangelium aus Wasser und Geist ergriffener Mensch gegenüber weltlichen Mächten auftreten kann. Zusammenfassend fragt uns Apostelgeschichte, Kapitel 21, ob wir ein Leben führen, das das Evangelium um der Sicherheit willen anpasst, oder ob wir in jeder Umgebung kühn stehen, weil wir den Wert der vollendeten Errettung kennen. Diese Wahrheit, dass Jesus Christus am Jordan unsere Sünden auf sich nahm, am Kreuz das Gericht empfing und der Heilige Geist dies bestätigt, gibt uns den Frieden und den Mut, den die Welt nicht geben kann. So wie Paulus inmitten von Überredungsversuchen voranschritt und seinen Mund öffnete, um das Wort selbst in Ketten zu sprechen, müssen auch wir als Zeugen des Evangeliums im Glauben an die bereits vollendete Errettung bis zum Ende laufen. Genau das ist der Weg eines wahren Jüngers, den uns die Apostelgeschichte heute lehrt. Fragen und Antworten aus Apostelgeschichte, Kapitel 21. Erste Frage: Über das gesamte Kapitel 21 der Apostelgeschichte aus der Perspektive des Evangeliums aus Wasser und Geist. Betrachtet man Apostelgeschichte Kapitel 21 aus der Perspektive des Evangeliums aus Wasser und Geist, so ist dies nicht einfach ein Bericht über den Besuch des Paulus in Jerusalem, sondern wird als eine angespannte Szene interpretiert, in der menschlicher Eifer und die Tradition des Gesetzes mit der Gerechtigkeit des vollendeten Evangeliums kollidieren. Obwohl Paulus von den durch den Heiligen Geist bewegten Jüngern wiederholt Ermahnungen hört, nicht nach Jerusalem hinaufzugehen, hält er seine Schritte nicht an und sagt: Denn ich bin bereit, nicht allein gebunden zu werden, sondern auch in Jerusalem für den Namen des Herrn Jesus zu sterben. Hier ist die Entscheidung des Paulus keine Hartnäckigkeit, um seine eigene Gerechtigkeit aufzurichten, sondern zeigt praktisch das Leben des Gerechten, der sein eigenes Leben für die Vollendung des Evangeliums keineswegs schont, so wie Jesus durch die Taufe die Sünden der Welt auf sich nahm und sich auf den Weg zum Kreuz machte. Der Kern des Ereignisses liegt in der Szene des Reinigungsrituals, Kapitel 21, Verse 23 bis 26, dass Paulus nach seiner Ankunft in Jerusalem gemäß der Ermahnung des Jakobus und der Ältesten durchführte, um das Missverständnis der Juden auszuräumen. Aus der Perspektive des Evangeliums aus Wasser und Geist betrachtet, ist dieser Reinigungsritus lediglich eine gesetzliche Zeremonie, die für denjenigen nicht mehr notwendig ist, der durch die Taufe und das Blut Jesu bereits die ewige und vollkommene Hinwegnahme der Sünde erlangt hat. Der Grund, warum Paulus jedoch an dieser Zeremonie teilnahm, um die Juden zu gewinnen, war nicht, weil das Gesetz eine Bedingung für die Errettung ist, sondern es war ein Zugeständnis, um die Tür des Evangeliums weiter zu öffnen. Paradoxerweise konnte ein solcher gesetzlicher Kompromiss jedoch den Zorn der Juden nicht besänftigen, sondern wurde vielmehr zum Auslöser dafür, dass Paulus im Tempel ergriffen wurde. Dies beweist paradoxerweise die Tatsache, dass keine menschliche gesetzliche Anstrengung oder Zeremonie den religiösen Eifer eines Sünders befriedigen kann und dass allein das Evangelium aus Wasser und Geist wahren Frieden und Errettung schenkt. Letztendlich zeigt der Prozess in der zweiten Hälfte von Kapitel 21, in dem Paulus von der römischen Armee gebunden wird und die Gelegenheit erhält, der Menge das Evangelium zu predigen, dass die Gerechtigkeit Gottes nicht durch menschliche Mittel, sondern durch Drangsal und die Verkündigung des Evangeliums ausgebreitet wird. Der religiöse Wahnsinn der Juden, die versuchen, Paulus zu töten, offenbart die wahre Realität der unter dem Gesetz gebundenen Menschen und das Auftreten des Paulus, der selbst in dieser Drangsal kühn steht, symbolisiert die wahre Freiheit, die derjenige genießt, der durch seine Taufe die Sünden auf Jesus übertragen und die Versiegelung des Heiligen Geistes empfangen hat. Daher stellt uns Apostelgeschichte Kapitel 21 die Frage: Versuchen wir, obwohl wir durch das Wasser und den Geist bereits vollkommene Gerechtigkeit erlangt haben, immer noch Probleme mit gesetzlicher Tradition und menschlichen Methoden zu lösen? Und man kann sagen, dass es ein Kapitel ist, das uns drängt, uns allein auf das vom Herrn vollbrachte Evangelium zu verlassen. Zweite Frage: Wie werden diese Schritte des Paulus nach Jerusalem zu einem Kanal, um das Evangelium aus Wasser und Geist im darauffolgenden Prozess seiner Überführung nach Rom zu bezeugen? Die Reise des in Jerusalem Verhafteten und als Gefangener nach Rom Überführten ist ein großartiger Prozess, der zeigt, wie das Evangelium aus Wasser und Geist über das Leben eines Einzelnen hinausgeht und zu einer öffentlichen und globalen Bestätigung vordringt. Dass Paulus nach Rom gelangte und sich vor den Statthaltern Felix und Festus sowie vor König Agrippa verteidigte, war kein bloßer juristischer Kampf, sondern Gottes Strategie, um den Weg des Kreuzes, das jene Strafe beendete, und die Taufe Jesu, der die Übertragung der Sünden der Menschheit empfing, im Zentrum der damaligen Welt namens Rom zu pflanzen. Paulus schreckte selbst in der Situation seiner Gefangenschaft nicht zurück, sondern betonte vielmehr: Indem ich sowohl Juden als Griechen bezeugte die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, Apostelgeschichte, Kapitel 20, Vers 21, und verkündete zuversichtlich, dass die Gerechtigkeit des Evangeliums, dem er begegnet war, über den Gesetzen der Machthaber steht. Insbesondere die Seereise, die auf den Sturm Euroklydon traf, zeigt deutlich, wie der Gerechte, der das Evangelium aus Wasser und Geist besitzt, die Welt inmitten von Drangsal rettet. Als alle Menschen in Todesfurcht zitterten und das Schiffsgerät über Bord warfen, rief Paulus: Seid guten Mutes, und überbrachte die Heilsbotschaft, die der Engel Gottes überliefert hatte. Dies gleicht dem evangelischen Prinzip, bei dem Jesus uns, so wie die Menschheit im Sturm der Sünde versank, ewige Sicherheit garantierte, indem er durch die Taufe all unsere Sünden auf sich nahm. Dass das Leben von 276 Menschen auf dem Schiff durch die einzige Person Paulus bewahrt wurde, wurde zu einem Kanal, der das Prinzip der Erlösung visuell beweist, durch das die gesamte Menschheit den Weg zum Leben durch die Taufe und das Opfer der einen Person, Jesus Christus, erlangte. Der letzte Bericht der Apostelgeschichte, Kapitel 28, Vers 31, dass Paulus, der schließlich in Rom ankam, in seiner gemieteten Wohnung blieb und wirkte, indem er das Reich Gottes predigte und die Dinge, welche den Herrn Jesus Christus betreffen, mit aller Freimütigkeit ungehindert lehrte, symbolisiert den Sieg des Evangeliums. Unter die Dinge, die den Herrn Jesus Christus betreffen, die Paulus predigte, fallen naturgemäß auch das Ereignis, dass er die Sünden der Welt hinwegnahm, indem er die Taufe von Johannes empfing, sowie das Blutvergießen am Kreuz. Der Weg seiner Überführung als Gefangener wurde letztlich zu jenem Segenskanal, durch den das Evangelium des Wassers, welches das rechtliche Verfahren ist, durch das ein Sünder zu einem Gerechten wird, in das Herz Roms floss, und seine Fesselung brachte vielmehr das paradoxe Ergebnis hervor, dass das Evangelium entfesselt wurde. Dritte Frage: Lassen Sie uns anhand spezifischer Verse tiefer untersuchen, wie dieses Evangelium aus Wasser und Geist in die Gefangenschaftsbriefe, Epheser, Philipper und so weiter eingewoben ist, die Paulus im römischen Gefängnis schrieb. Die Gefangenschaftsbriefe, die Paulus im römischen Gefängnis schrieb, zeigen, dass, obwohl sein Körper gebunden ist, die geistliche Freiheit, die durch die Taufe und das Blut Jesu vollendete Evangelium aus Wasser und Geist geschenkt wird, ihren Höhepunkt erreicht hat. Repräsentativ dafür verkündet Paulus in Epheser Kapitel 1, Vers 7, in welchem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Hier ist der Ausdruck in Christus nicht einfach ein psychologischer Zustand, sondern bedeutet den Zustand, in dem wir rechtlich mit ihm vereint sind, da Jesus durch die Taufe die Übertragung all unserer Sünden empfing. Auch der in Epheser Kapitel 5, Vers 26 erwähnte Teil, auf das er sie heiligte, sie reinigend durch die Waschung mit Wasser durch das Wort, untermauert klar, wie die von Pastor Paul Sijong betonte Waschung des Wassers, die Taufe Jesu, die Heiligen auf einmal in einen heiligen Stand verwandelt. Philipper. Kapitel 2, Verse 6 bis 8 stellt die Selbstentäußerung und den Gehorsam, welche die grundlegenden Geisteshaltungen Jesu beim Empfang der Taufe von Johannes sind, gut dar. Paulus hält fest, dass derjenige, der in Gestalt Gottes ist, Knechtsgestalt annahm und den Menschen gleich wurde, und dies schildert das Äußerste jener Demut, in der Sündlose sein Haupt vor Johannes dem Täufer neigte und die Übertragung der Sünden der Menschheit empfing. Weil die Gerechtigkeit dieses Evangeliums so gewiss ist, bekennt Paulus in Philipper Kapitel 3, Vers 9: Indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christum ist, die Gerechtigkeit aus Gott durch den Glauben. Der Grund, warum Paulus sich selbst in der extremen Situation namens Gefängnis freuen konnte, war, dass die Gerechtigkeit Gottes, die Jesus durch seine Taufe und das Kreuz vollkommen vollbrachte und nicht seine eigenen Taten, sein Herz durch die Versiegelung des Heiligen Geistes hielt. Letztendlich besteht der Kern der Gefangenschaftsbriefe darin, den von Christus errungenen vollkommenen Sieg als den eigenen des Gläubigen anzunehmen. In Kolosser, Kapitel 2, Vers 12 sagt Paulus: Mit ihm begraben in der Taufe, in welcher ihr auch mit auferweckt worden seid, durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat, womit er verbindet, dass die Taufe, die Jesus von Johannes empfing, genau der Tod unseres alten Menschen und der Beginn eines neuen Lebens ist. So war das Leben im Gefängnis für Paulus keine Zeit des Schmerzes, sondern vielmehr eine Zeit, die bewies, wie fest die durch das Evangelium aus Wasser und Geist erlangte Überzeugung des Gerechten ist. Durch die Briefe ermahnt er die Heiligen inständig, nicht zu den Elementarprinzipien des Gesetzes zurückzukehren, sondern in der ewigen Sühne zu bleiben, die durch die Taufe und das Kreuz Jesu auf einmal vollbracht wurde, und mit dem Heiligen Geist zu wandeln. Vierte Frage: Spezifische praktische Richtlinien zur Befreiung von der Sünde und zu einem vom Geist erfüllten Leben, bezeugt durch die Briefe des Paulus. Das Evangelium aus Wasser und Geist, das durch die Briefe des Paulus bezeugt wird, präsentiert uns heute keine einfache Doktrin, sondern praktische Lebensrichtlinien, die auf der Identität des Gerechten basieren. Die erste Richtlinie lautet: den bereits vollbrachten rechtlichen Zustand im Glauben annehmen. In Römer, Kapitel 6, Vers 11 ermahnt Paulus: Also auch ihr haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christo Jesu. Hier bedeutet das Wort dafür halten nicht, sich auf Emotionen zu verlassen, sondern aufgrund des bestätigten schriftlichen Urteils zu denken und zu handeln, dass Jesus meine Sünden durch die Taufe hinwegnahm und jene Strafe am Kreuz beendete. Wenn die Versuchung der Sünde kommt, ist es der Beginn der tatsächlichen Befreiung, nicht zu verkünden: Ich bin ein Sünder, der versucht, keine Sünde zu begehen, sondern: Ich bin ein Gerechter, der bereits mit Jesus gestorben und von der Sünde befreit ist. Die zweite Richtlinie ist, das Leben der Vereinigung, das dem Verlangen des Heiligen Geistes folgt. Die Fülle des Heiligen Geistes ist keine Energie, die ich erlange, indem ich etwas fleißig tue, sondern bedeutet den Zustand, in dem ich die Initiative meines Herzens dem Heiligen Geist anvertraue, der in demjenigen wohnt, der an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubt, wie das Wort aus Galater Kapitel 5, Vers 16 besagt, werden wir, wenn wir im Geist wandeln, die Lust des Fleisches nicht vollbringen, denn dies geschieht, weil der Heilige Geist uns unaufhörlich über jene große Liebe nachsinnen lässt, die Jesus vollbracht hat. Wenn man eine Sünde begangen hat, nicht in ein Gefühl der Verdammnis zu verfallen und Gott zu meiden, sondern sofort zum Thron der Gnade zu treten und zu sagen, selbst dieser mein schwacher Zustand wurde bereits vor 2000 Jahren durch die Taufe und das Kreuz Jesu vollständig abgewaschen, ist genau das spezifische Erscheinungsbild eines vom Geist erfüllten Lebens, nämlich der Resilienz des Evangeliums. Die dritte Richtlinie ist das Leben eines Missionars im Alltag, motiviert durch Dankbarkeit und Freude. Paulus sagt im Philipperbrief, freuet euch allezeit, und betont, dass dies ein Privileg des Gerechten ist, der das Bürgerrecht im Himmel besitzt und nicht von äußeren Umständen abhängt. Der Grund, warum wir in der Welt ehrlich und heilig leben, ist nicht, um Errettung zu erlangen, sondern weil wir Gott dankbar sind, der mich durch die Taufe und das Blut bereits vollkommen errettet hat. Eine solche freiwillige Heiligkeit wird zu einem kraftvollen Wohlgeruch für die Menschen um uns herum und ruft die Frage hervor, wie genießt du einen solchen Frieden und eine solche Freiheit? In diesem Moment beginnen wir, kühn das Evangelium aus Wasser und Geist zu verkündigen, das von Jesus, der in mir ist, vollbracht wurde und nicht von mir selbst. Dies ist die spezifischste und glorreichste Lebensweise, die von dem von der Sünde befreiten Gerechten gelebt wird, die uns Paulus durch seine Briefe gezeigt hat.